Applaus hilft, wenn man gerufen wird, wenn da viele Menschen sind, dann ist das ein Stimulus. Schönen guten Abend, danke für Ihr Interesse. Ich vermute mal, dass heute Abend die Faulen daheim geblieben sind. Und dass die, die kommen, gerne was lernen würden, wie man faul sein kann. Da muss ich sagen, da war ich ein wenig zu faul, um mir das vorzubereiten. Ich habe eher die Seite des Leidens mit dem, an der Faulheit, an das gedacht. Wenn man sich so fragt, bin ich gerne faul oder bin ich manchmal faul, dann würde ich sagen, ja, das bin ich schon, denke ich, und manchmal mit Begeisterung. Und manchmal bin ich einfach zu faul, nicht mal mit Begeisterung, zu faul für die Begeisterung, einfach zu faul aufzustehen oder besonders gefährlich ist beim Fernsehen nach Mitternacht. Dann ist man schon zu faul, um ins Bett zu gehen. Ja. Und so gibt es im Alltag immer wieder Momente, zum Beispiel, wenn da kommt eine Gruppe von Kollegen und ich bereite einen Kaffee vor und es ist keine Milch zu Hause, dann denke ich mir, jetzt bin ich zu faul, die sollen Sahne nehmen. Die habe ich gerade da. Zu faul noch irgendwo eine Milch zu. Da sage ich mir selber, da bin ich jetzt zu faul, mir das zu holen. Da ist schon in so einem kleinen Alltagsmoment ist schon so viel enthalten, was mit Faulheit zu tun hat. Ich sollte doch. Es kommt ja Besuch, es kommen Kollegen. Es wäre angebracht, da noch eine Milch zum Kaffee zu servieren. Man kann die Sahne ja zusätzlich geben, aber es gehörte sich eigentlich. Sodass ich mich messe an irgendeiner Vorgabe, die ich im Kopf habe, die vielleicht gesellschaftlich erwartet wird, fühle mich aber nicht motiviert, es zu tun. Und dann sage ich, bin zu faul. Aber ich kann auch genüsslich faul sein. Einen faulen Sommer. Ganzen Sommer hindurch. Einfach faul sein. Nichts tun. Nichts tun. Es gäbe schöne Sachen. Ich hätte ein bisschen Sport habe ich ja schon gemacht, ich gestehe es. Aber nicht so in dem Maße. Und ich wollte noch mehr lesen und vielleicht auch noch. Ich wollte an einem Buch weiterschreiben. Ich habe es den ganzen Sommer nicht geöffnet. Und die Vorträge, die ich für den Herbst hatte, nicht vorbereitet. Fauler Sommer. Schlechtes Gewissen. Druck vor mir herschieben. Das hat ja Konsequenzen. Und das ist dann manchmal leidvoll. Ist das jetzt nun schlecht? Ist das eine Charakterschwäche, dass ich den Sommer so faul verbracht habe? Ich denke, solche und ähnliche Beispiele wird wohl jeder von uns haben. Und sich immer mal wieder fragen, wie stehe ich denn dazu? Ist dies angebracht? Ist das nicht legitim? Braucht es das? Was hat denn überhaupt das Faulsein für eine Bedeutung? Ich möchte gerne beginnen mit einem Blick in die. Na, das geht nicht weiter. Eigentlich muss das an der Stelle weitergehen. Selbst der Apparat ist faul. Mit einem Blick in den Hintergrund unserer Zeit, das Phänomen der Verweigerung, danke. Das Phänomen der Verweigerung ist ja häufig unter Jugendlichen in der Arbeit. Die Faulheit, die Lethargie nimmt ebenso zu wie das Burnout, nur das Burnout hat sichtbarere Folgen. Bei der Faulheit wird es einem mehr dem Charakter zugeschrieben. Wir sind in einer Zeit, in der ein gewisses Unbehagen aufkommt. Jede Zeit hat ihr Unbehagen. Und in unserer Zeit ist es durch diese Rastlosigkeit, durch diesen Leistungsanspruch, durch die dichte Taktung unserer Zeit, die uns in einen Funktionalismus führt. Eine Zeit, die uns überfordert. Es reicht, es ist genug, aber es ist noch immer nicht genug. Überstunden, unbezahlte, in die Freizeit hineinarbeiten, Wochenende, Urlaube werden gekürzt. Ein Unbehagen, gegen das man sich irgendwie schwer auflehnen kann. Denn wir alle profitieren davon. Davon hängt ab die Sicherheit des Arbeitsplatzes, die Erhöhung des Gehaltes, das Zweitauto und so weiter. Der ganze Konsum, der uns allen wichtig ist oder vielen von uns wichtig ist, macht uns bereit, hier Sklavenarbeit zu machen. Wir versklaven uns selbst, weil wir solche Ziele haben, weil wir solche Vorstellungen haben, die wir erreichen möchten. Und langsam wird es zu viel. Eine Vorstufe von Burnout ist die Faulheit. Der Widerwille, die Demotivation, das nicht mehr sich aufraffen können. Ist das Charakterschwäche? Oder ist das ein Symptom unserer Zeit? Inwieweit, muss man sich fragen, rebelliert unsere Jugend, wenn sie verweigert, schulverweigert beispielsweise? Unsere Zeit ist auch hat einen großen Anspruch an die Eigenverantwortung. Man ist viel freier als früher. Wir leben nicht mehr in der Zeit, in der alles vorgegeben ist, in der man nach starren Strukturen jeden Sonntag um 12 Uhr das Schnitzel isst. Sondern man genießt die Ungebundenheit. Aber das hat einen sehr großen Anspruch an jeden Einzelnen. Nämlich mit Freiheit umgehen zu können, ist gar nicht so leicht. Da muss ich ja selber wissen, was ich will. Nach der Wende in Russland ist ein Buch von einem Karikaturisten erschienen und das trug den Titel: Müssen wir jetzt immer tun, was wir wollen? Ganz noch aus der traditionellen Denkweise heraus, nur ist jetzt nicht mehr der Parteitag, der vorgibt, sondern das muss man selbst bestimmen, was ich jetzt tun muss. Und so diese Anforderungen an sich selbst, die von außen kommen, von innen kommen, und durch diese Liberalisierung, nicht nur in der Marktwirtschaft, in der ganzen Geisteshaltung, ist ein großer Anspruch an den Einzelnen gestellt. Ich muss selbst entscheiden, ich muss das selbst verantworten, ich muss mich orientieren, und sonst zerbröselt das Leben. Sonst sind ja auch so viele Faktoren da, die uns ablenken können. In der Freizeit, Drogen, Unterhaltungsformen, die das Übliche überschreiten, die längst hinausgehen. Wir erobern ja alle Räume der Welt, von Grönland und Antarktis bis zur Luft mit Skifliegen und so weiter. Also da ist so viel, was man tun könnte, dass man vor diesem Anspruch auch schon wieder kapituliert. Und sich schon gar nicht mehr aufrafft. Der Nachbar macht es, der Kollege macht, und jetzt sollte ich das auch tun. Also Sie merken, da kommen die verschiedensten Ansprüche zusammen von Leistung im betrieblichen, wirtschaftlichen, schulischen, Exzellenzen, die gefordert werden, zu dem Anspruch an die eigene Freiheit, an die eigene Verantwortung. Und so kann man sich vielleicht auch schon vorstellen, dass diese Überforderung an der Selbstständigkeit, gerade junge Menschen, die diese Selbstständigkeit noch nicht haben, ich werde nachher ein Beispiel auch bringen dazu, junge Menschen sich hier querlegen, dass sie einfach nicht mithalten können, aber vielfach kann das gar nicht gesagt werden. Und so kommen Symptome auf, die unverstanden bleiben und den Menschen disqualifizieren. Und noch ein großer Faktor ist gerade in der Untersuchung der Verweigerung gefunden worden, und das ist auch ein Zeitphänomen, dass man heute einen viel unpersönlicheren Umgang hat es ist so viel funktionalisiert. Man geht in die Bank, man trifft gar nicht mehr auf den Menschen. Man im Supermarkt, man ist nicht mehr beim Kreisler. Die Anforderungen im Betrieb und in Schulen werden sehr sachlich, objektiviert gegeben, aber nicht so sehr in einer persönlichen Beziehung. Das demotiviert. Das ist ein wichtiger Faktor, warum sich gerade die Jugend auch quält. So kann in diesen Phänomenen, die wir, also Faulheit und Verweigerung und Prokrastination, Aufschieben und so, können wir Elemente finden, die auch als Protest zu werten sind gegen unsere Zivilisation, gegen unsere beziehungslosen Anforderungen, in denen wir vielfach drinnen stehen. Ein Aufschrei von psychischer Störung, der dadurch entsteht, dass man innerlich entfremdet ist, dass der Mensch in eine Distanz zu sich kommt, weil er in einem funktionalen Arbeitsverhältnis steht, die Werte nicht mehr fühlt, lustlos wird und vielleicht auch von einer Zeit, in der man nicht mehr so wie vielleicht vor 50 Jahren oder noch früher hart am Felde arbeiten musste. Dieses hart arbeiten, das wird zumindest in den Städten in dem Sinne des körperlich hart arbeiten nicht mehr gekannt. Und die Automatisierung, man geht ja kaum mehr eine Stiege zu Fuß, überall wird man getragen, gefahren, diese Automatisierung, an die haben wir uns sehr gewöhnt, sodass auch ein Aspekt, und das möchte ich auch mal zur Diskussion stellen, ob da nicht ein Aspekt von Verwöhnung hereinkommt, sodass man gar nicht mehr darum weiß, wie sehr man über Jahrtausende eigentlich an seinem Lebensunterhalt arbeiten musste. Und dabei kennt man die, obwohl man mehr Zeit hat als früher, kennt man Muße nicht. Muße, das Otium, das gepflegte Nichtstun. Arbeit, nicht arbeiten müssen. Das hat den römischen Bürger geadelt. Der römische Bürger hat nicht gearbeitet, der hat die Arbeit die Sklaven machen lassen. Arbeit war für die Sklaven da. Wer was auf sich hielt, hat nicht gearbeitet. Wer die Muße, und das nannte man Muße haben, Otium, und wer die Muße verloren hat, der hat Negotium gehabt, also negative Otium, verneinte Muße, nicht Muße. Das ist ein gängiges Wort in der heutigen Englisch zumindest. Negotiation, die Verhandlung. Muss keine Muße dabei. Geschäft ist keine Muße haben. Wir haben Terminkalender. Termin ist Ende. Wenn ein Termin ist, steht eigentlich ein Tod, ein Kreuzzeichen da im Terminkalender. Bis dahin muss das beendet sein. Dann muss es vorbei sein. Das ist der Terminkalender. Aber wir haben keine Verweilkalender. Das wäre die Zeit, die für etwas zur Verfügung steht. Und wenn man ein Paper schreibt, dann ist der Termin sogar noch so bezeichnet, da heißt es eine Deadline. Ja, in die Behandlung kommen nicht viele faule Leute. Meistens sind es eher Angehörige, die unter den Menschen und mit den Menschen Probleme haben. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Ich kann das immer noch nicht. Der spielt wirklich mit, der Apparat. Der täuscht das nicht vor. Gut. Meine These ist, es gibt keine Faulheit. So gut wie nicht. Was man als Faulheit bezeichnet, ist Ausdruck eines Unverständnisses. Und wie geht's? Danke. Wenn wir jemanden oder uns selbst als faul bezeichnen, dann habe ich was nicht verstanden. Und weil ich es nicht verstanden habe, folgt diesem Nichtverstehen ein Abwerten. Wenn ich sage, ich bin faul, oder du bist faul, dann ist es eine Entwertung, enthält eine Ablehnung. Auf das kann man ja eigentlich nicht stolz sein, faul zu sein. Es gibt da Ausnahmen. Also man kann schon auch mal ganz im Urlaub stolz faul sein. Aber da ist es ja dann kein Problem. Und es ist mit einer Tendenz zur Bestrafung behaftet. Faul sein, aufschieben. Mit aufschieben hat es dieselbe Bewandtnis. Aufschieben ist eine Form von Faulheit. Auch aufschieben hat einen Grund. Und die Verweigerung ist eine Form von Suche. Das möchte ich gerne ausführen. Denn von der Psychologie her wissen wir, dass der Mensch nie ohne Motivation ist. Wir sind immer motiviert. Das würde man nicht glauben. Speziell wenn man mit dem Kind zu tun hat, das die Aufgaben nicht macht oder wenn man den sogenannten Pflichten nicht nachkommt. Da Faulheit ist ja Demotivation. Aber wenn wir uns wenn wir den Menschen so sehen, dass er im Grunde immer motiviert ist, dann kriegen wir schon einen ganz anderen Kontrast in das Thema. Wenn ein Mensch motiviert ist, dann ist auch im Faulsein Motivation. Und so ist es. Wer faul ist, hat eine Motivation. Wer faul ist, hat einen Grund. Man ist nicht ohne Grund, ohne vielleicht ganz guten Grund faul. Und man tut auch etwas in der Faulheit. Nur sieht man es oft nicht. Man sieht es auch selber nicht, weil man so zielfixiert ist, das sollte getan werden. Oder weil man an Vorsätzen und Vorgaben sich klammert. Wenn der Mensch ist immer motiviert, sagte ich. Er ist keine Tabula rasa. Er ist also nicht leer, sondern er ist immer auf etwas aus. Man muss also zur Motivation eigentlich gar nicht erziehen. Die Erziehung wäre zu schauen, in welche Richtung geht die Motivation. Was wird zur Motivation und was nicht, aber Motivation ist immer da. Denn jeder Mensch ist da und will weiterleben. Das ist eine Grundmotivation. Das Dasein an sich ist schon eine Herausforderung. Jeder Mensch will sein Dasein sichern und will keine Schmerzen haben und will gegessen haben und will seine Bedürfnisse befriedigt haben und will ich sein und will frei sein und will für etwas da sein und will einen Sinn sehen und so. Das ist so in uns, dass wir gar nicht anders können. Aber es geht nicht immer in die Richtung, die wir gerne hätten, die wir entweder selber gerne anders hätten oder die andere von uns gerne anders hätten. Der Mensch ist also von Natur aus motiviert. Wir wollen atmen. Wir wollen schlafen. Alles Motivation. Allein das Dasein zu erhalten, ist schon eine Leistung. Zu sein, ist eine Leistung. Faulheit nun wird gesagt, das ist Nichtstun. Faulheit ist aber das Gegenteil. Faulheit ist im Grunde ein Tun. Faulheit ist Aktivität. Man soll also Faulheit nicht mit Nichtstun verwechseln. Nichtstun ist auch Tun. Welches Tun ist das? Nichtstun ist Lassen. Lassen ist eine schwierige Tätigkeit. Das geht nicht so einfach. Lassen heißt einerseits irgendwie Abschied nehmen. Lassen heißt das Recht einräumen. Lassen heißt Dinge so nehmen, wie sie sind. Akzeptieren. Im Lassen ist unglaublich viel Aktivität. Es ist ein Können, wenn man lassen kann. Man verbindet sich mit dem, was ist. Man stülpt nicht das eigene darüber, sondern man nimmt mal das, was gegeben ist, was da ist. Ich kriege eine Grippe. Kann ich sie lassen? Und sagen, oh, lassen heißt auch annehmen. Jetzt habe ich Grippe, das heißt, gut, jetzt gehe ich früher ins Bett und bleibe mal morgen liegen. Und alles, was ich sonst morgen geplant hätte oder tun hätte, das muss ich jetzt lassen. Eine kleine Sache. Und schon so schwierig. Lassen ist eine Meisterschaft der Existenz. Faulheit ist Tun. Faulheit ist ein Lassen. Man hat manchmal fast das Gefühl, ein fast wie erzwungenes Lassen. Es ist eine Leistung zu sein und eine noch größere Leistung sein lassen zu können. Auch sich selbst sein lassen zu können. Das ist ganz schwierig. In einer westlichen Zivilisation, da haben wir alle Pläne, Vorstellungen, Ideen und der soziale Druck in die Richtung ist enorm. Von Kindesbeinen an. Vorschulisches Englisch im Kind, im Hort und so. Was man heute schon alles können muss. Dieses Nichtstun ist also ein Tun, nämlich ist ein Lassen. Und es ist eine Leistung, zu sein, zu leben, die Existenz zu bewältigen. Und da gibt es die verschiedensten Formen, vom kleinen Kind bis zum dementen Alten und Behinderten und zum Gestressten. Wo kommen wir noch zum Sein? Aber wenn wir lassen, wenn wir sozusagen nichts tun, gemessen an den Anforderungen, an den Erwartungen, die von mir kommen können oder von anderen können, wenn wir das nicht tun, was wir als Anforderung an uns gerichtet finden, wenn wir dieses Lassen, zu diesem Lassen kein inneres Ja haben, keine Zustimmung haben, dann empfinden wir das als faul, weil ich tue etwas, wo ich selbst nicht dahinter stehe. Ich habe keine Zustimmung. Ich sage nicht Ja dazu. Ich selbst als Person, als der ich bin, mit dem, was mir wichtig ist, bin in diesem meinem Tun nicht zugegen, nicht gegenwärtig. Und das ist in der Tat ein Problem. Das Problem der Faulheit ist also, dass ich etwas tue, wo ich nicht dazu stehe. Denn wenn ich dazu stehe, dann ist es ja geradezu genüsslich. Dann ist es entlastend. Dann ist es befreiend. Dann ist es ungewöhnlich. Dann ist es was anderes, was Neues. Dann ist es Entwicklung, Entfaltung, kreative Phase, Erholung, kräftigend. Wenn ich dazu stehe, wenn ich nicht dazu stehe, könnte es das alles sein, aber es ist überlagert von einem schlechten Gewissen, von einem Druck, von einem Nagen, von einer Abwertung, von einem Selbstwertverlust. Die sind die dieses lassen können, ist auch Ausdruck von leben wollen. Und ist, wenn Faulheit aufkommt, ist zu werten als ein Schutz, als ein Anstoß, eine Anfrage, wie gut bist du denn im Lassen? Solltest du nicht noch mehr Aufmerksamkeit darauf lenken? Dies Diese Faulheit kann mir nun passieren als Reaktion, dass ich gar nicht anders kann, ich bin einfach nicht zu motivieren, oder als eine aus dem Tiefen kommende Antwort auf eine Situation, weil ich es im Grunde gar nicht mag. Also da haben wir verschiedene Kräfte, die in uns wirksam sind. Das möchte ich nur andeuten. Aber wichtig ist jetzt hier für uns, dass wir Faulheit in dem Rahmen sehen als einen Schutz vor Anforderung, als ein Bewahren von eigenem, als ein Schaffen von Raum für die eigene Kreativität. Da ist vielleicht ein Brüten über etwas, ein Reifwerden für etwas, was angesagt ist. So könnte man Faulheit beschreiben, definieren. Wenn man nicht zum Handeln kommt bei etwas, das man als wichtig, als wertvoll ansieht. Also ich tue nicht, was ich schon wichtig finde. Ich lerne nicht auf die Schularbeit, ich räume das, die Wohnung nicht auf und sauge nicht und wasche das Geschirr nicht ab und ich besuche die Mutter nie oder zu selten und ich treffe mich mit meinen Freunden zu wenig und ich gehe nicht joggen oder in Fitnesscenter, weil ich mich nicht aufraffen kann. Ich tue also nicht, ich komme nicht zum Handeln. Bei etwas, von dem ich aber denke, kognitiv, denke ich, das wäre aber sehr wichtig, dass ich das täte. Das würde mich gesund halten, das würde die Beziehung zur Mutter pflegen, da würde es in der Wohnung besser ausschauen. Ich lasse also nicht ab von dem, was ich jetzt nicht tue. Aber ich tue es nicht. Und weil ich es nicht, wenn ich es ablassen kann davon, ja, dann ist es kein Problem mehr. Dann sage ich, naja, die Trauben sind zu hoch, wenn sie nicht reif sind, oder sind nicht reif, wenn sie zu hoch sind, dann, wenn ich ablassen kann, löst sich das Problem. Solange ich aber nicht ablasse, weil es mir immer noch wichtig ist, habe ich das Problem mit mir. Ja, warum tust du es denn nicht? Du weißt genau, wie gut es dir geht, wenn du eine Stunde joggen warst. Und dann versucht man so ein bisschen mit sich zu reden, aber im Liegestuhl ist so bequem und die Chips schmecken auch gerade so gut und man macht genau das Gegenteil. Wüsste aber, was gesund wäre, was wichtig wäre und tut's nicht. Und warum tut man das nicht? Weil das Gefühl sich dagegen wehrt. Irgendwas in mir wehrt sich. Das kommt ja von innen. Faulheit wird mir nicht befohlen von außen. Das bin schon ich. Naja, und wenn das an mir liegt, dass ich es nicht tue, was ich aber tun sollte und wichtig wäre, wenn das wirklich an mir liegt, na, was hast du denn für einen Charakter? Schaffst du die Disziplin nicht? Na, du bist halt ein fauler Kerl. Und dann kommt dieses abwertende, beurteilende, leicht selbstbestrafende Sicht auf einen auf, und die ist auch nicht gerade motivierend. Weil wenn ich schon faul bin, na, dann kannst du eh nichts machen. Weil dann, wie soll ich es dann angehen? Diese Sicht von, dieses Erleben, dass ich etwas an etwas hänge, dass etwas wichtig ist, ich es aber nicht schaffe, dorthin zu gehen, es umzusetzen, ist dann eben verbunden mit einer abwertenden Selbstzuschreibung. Weil ich natürlich sehe, und erlebt, dass das von innen kommt. In der Faulheit fehlt die Motivation. Der Faule hat die Motivation nicht für das, was er oder andere, die ihn als faul bezeichnen, als wichtig und wertvoll ansehen. Faulheit war immer schon unter den Menschen ist nicht erst 2015 aufs Tapet gekommen. Der Peter Bruegel hat eine dieser Laster, dieser Todsünden schon 1557 gezeichnet, also mit Kupferstich gemacht, das ist in Wien in der Albertina, die Trägheit. Und ich lasse nun dieses Bild stehen, während ich von einer Studentin erzähle, die unter Faulheit gelitten hat. Diese faule Studentin war schon 26 Jahre alt und hat sehr darunter gelitten, dass sie immer wieder zu faul sei, wie sie sich selbst bezeichnet hat. Zu faul bei vielen Dingen und was das Verrückte war, zu faul bei Dingen, die sie eigentlich gern macht und die sie interessierte. Wenn sie aber mal durch irgendeinen Zufall handelte und aktiv war, dann ging es ganz gut und sie war motiviert und konnte dann auch über längere Zeit zum Beispiel studieren, lesen und auch Dinge anzugehen, die auch problematisch waren für sie. Aber das Anfangen war schwierig. Sie kam nicht hin. Und regelmäßig ist sie daran gescheitert und es bringt sie ihre Faulheit dann in eine negative Spirale, mit Selbstbestrafung, Selbstzweifel, Selbstwertverlust. Und das macht sie dann erst recht faul und es fällt ihr noch schwerer, die Sachen anzugehen. Und das hat sie in arge Nöte gebracht. Manchmal ist allerdings vorgekommen, das war auch interessant, dass sie aus einem plötzlichen Impuls heraus, ohne viel nachzudenken, gesagt hat, jetzt mache ich das und dann konnte sie es. Immer wenn es nur ganz plötzlich, so irgendwie impulsiv aufkam, dann konnte sie es tun. Aber wenn sie was sich vorgenommen hat oder geplant hat, war es garantiert nicht möglich. Und dass sie hat besonders auch darunter gelitten, weil sie nicht verstand, da gibt es Dinge, die sie gerne macht und sie tut es nicht. Und dann habe ich gefragt, was sie da gerne macht. Und dann sagte sie, ich gehe zum Beispiel gerne in Qigong. Und da geht es mir immer gut und ich genieße es und nachher habe ich so ein gutes Gefühl. Oder ich lese gerne auch meine Unibücher. Das interessiert mich. Aber wenn ich mir sage, so heute, wenn ich heimkomme, lese ich oder studiere, unmöglich. Oder Briefschreiben. Sie schreibt eigentlich gerne Briefe oder Mails. Und das kann sie nur aus dem Impuls heraus. Und da gibt es ganz unregelmäßige Muster. Und dann sagte sie, und im Übrigen habe ich zum Beispiel, ich sollte einen Beschwerdebrief schreiben, ich würde Geld zurückbekommen. Ich habe den schon seit 2 Jahren vor mir hergeschoben. Da habe ich sie dann, nach dieser Schilderung, habe ich sie gefragt, nach ihrem Erleben. Wenn sie zum Qigong aufbrechen sollte, zum Beispiel, was sie da fühlt, wie sie da geht. Und so sagt sie, es ist immer dasselbe. Ich weiß, ich muss es tun. Und ich muss es tun, weil ich es will. Also der eigene Wille, die Freiheit bringt sie in einen Zwang. Ich muss es, weil ich es jetzt will, jetzt muss ich dann aufstehen und gehen. Und ich muss immer durch eine kranke Wand gehen, wie sie sagte, um anzufangen. Das Gefühl, die Schwierigkeit dabei ist, ich muss mich immer anstrengen, ich muss immer aushalten. Und dann lässt sie es. Das ist doch eigentlich vernünftig. Dann fragte ich sie, lesen. Und dann schilderte sie mir, warum das Lesen kein Vergnügen ist, obwohl es sie interessiert. Da kommt nun eine Ambivalenz hervor. Lesen ist schon interessant, aber es ist kein Vergnügen. Zuerst fragte sie aber zum Kontrast, ob sie Situationen kennt, wo sie nicht faul ist? Das war eine interessante Frage, weil sie von sich ja schon das Selbstbild hatte, eine faule Persönlichkeit zu sein. Dann hat sie spontan gesagt, nein, das ist überall. Dann habe ich sie so angeschaut und mal nichts dazu gesagt und gedacht, jetzt lasse ich sie arbeiten. Dann sagte sie, ja, es gibt schon Situationen, zum Beispiel Reisen tut sie schon ganz gern. Und das schafft sie auch. Wenn sie eine Reise machen will, das ist nie ein Problem. Und sonst fällt ihr nichts ein. Ich habe gesagt, und Schokolade essen, sind sie da auch faul? Und da hat sie gelächelt und gesagt, nein, da bin ich auch nicht faul. Es ist so, aus dem Wissen heraus, dass jeder Mensch immer motiviert ist, kann man natürlich solche Beispiele schöpfen. Ne? Dann fragte ich sie, wo denn da der Unterschied besteht zwischen Lesen und Schokolade essen? Weil sie ja beides gerne tut. Da sagte sie, und jetzt wird es deutlich, warum es kein Vergnügen ist. Beim Lesen muss ich denken, lernen, merken. Aber ich suche immer das Vergnügen statt der Arbeit. So hat mir diese Frau gar nicht ausgeschaut, aber bitte, so ist ihr Selbstbild. Und denken ist kein Vergnügen. Dann sage ich, ja warum? Sie studieren doch gerne, Sie interessieren sich für die Dinge. Ja schon, das schon, aber wenn ich denke, dann will ich immer zu viel von mir und ich vergleiche mich ständig mit anderen. Also der Anspruch an sich selbst, alles gleich sich zu merken, gleich zu wissen, gleich entsprechend zu verknüpfen, diese Anforderung, die von innen kommt. Und das dann noch aufgedoppelt mit dem, wie gut die anderen sind und was die alles können und wissen, das hat es ihr vergällt. Ich bin eigentlich sehr erstaunt, wie viel diese Frau von sich weiß. Das ist ja eine sehr gute Selbsterkenntnis oder Selbstkenntnis. Ich will zu viel von mir und ich vergleiche mich immer mit anderen und das macht das Lernen oder das Lesen zur Anstrengung. Und dann haben wir so zusammengefasst und haben gesagt, so in einer ersten Differenzierung, es gibt Dinge, wo keine Faulheit ist, nie aufkommt, Reisen und Schokolade. Und dort, wo Faulheit aufkommt, zum Beispiel jetzt beim Lesen, das hängt damit zusammen, dass es Anstrengung ist und Zwang bedeutet. Ich muss ist da. Und das, je mehr Anstrengung und Zwang da ist, haben wir dann so resümiert und hat sie bestätigt, das kann man glaube ich so sagen, meinte sie, je mehr Anstrengung und Zwang da ist, desto mehr Faulheit kommt auf. Das ist korreliert. Da meinte ich, das ist doch eigentlich normal. Jeder wehrt sich doch gegen Anstrengung und wenn das noch mit Zwang verbunden ist. Das hat sie abgelehnt. Sie hat gesagt, ja vielleicht, aber ich mag es nicht. Hilft nichts, da müssen wir tiefer. Sie hält sich für eine vergnügungssüchtige Frau, sagt sie. Ich will immer das Vergnügen, nicht die Arbeit. Daher haben wir mal auf dieses geschaut. Wofür braucht sie Vergnügen? Wir schauen auf die Lustseite. Ob sie sich erklären könne, dass sie so vergnügungssüchtig ist, dass sie immer dem Vergnügen nachgeht. Und ob sie das immer schon so machte. Die Frage saß. Sie verneinte, zunächst nur Kopfnicken. Früher hätte sie das nicht gemacht. Sie hätte sich sogar sehr überwunden, früher. Jetzt kommt eine Geschichte. Sie habe 5 Jahre lang ein Studium gemacht, das sie nicht mochte. Da war ich sehr erstaunt. Ja, entsetzt. Dann hat sie ein bisschen weiter gesprochen. Sie habe tatsächlich damals viel gelitten, hat eine Sucht entwickelt, war ständig körperlich krank. Dann hat sie das Studium, ein Jus-Studium, nach 5 Jahren beendet, eine Leistung in der Zeit, und hat dann noch 1 Jahr in dem Beruf gearbeitet. Und dann passierte zum Glück etwas, was man als Unglück normalerweise ansieht. Sie hat einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ist in Krankenstand gegangen und war so aufgelöst, dass so desorientiert, dass sie nicht mehr wusste, was sie tun soll und kann. Da hat sie beschlossen, Nonne zu werden. Das ist oft bei so, oftmals ein Archetypus für, ich brauche Schutz und Ruhe. Um sich der Welt zu entziehen. Ich kann in der Welt nicht sein. Und dabei kam sie, nun auf der Suche nach Religion, in den Einfluss eines Mannes, der sich als Prophet ausgab. Und dann passierte auf das Unglück hin noch ein Unglück. Sie bemerkte nämlich bald einmal, dass dieser Mann gar kein Prophet ist, sondern schizophren ist. Und war nun schon Monate mit ihm in engem Kontakt. Und als sie das bemerkte, und der Mann schließlich in die Psychiatrie gekommen war, war sie völlig fertig. Und da hat sie eine Abgeschiedenheit gesucht und ist an einen See gefahren, hat einen Sommer lang an einem See verbracht und nichts getan und kam da wirklich zur Ruhe. Und am Ende dieses Sommers hat sie beschlossen, noch einmal ein Studium zu machen, aber jetzt eines ihrer Wahl. Das war dann die Psychologie. Seither war sie nicht mehr krank und es geht ihr viel besser, eigentlich gut. Sie ist jetzt gegen Ende des Studiums, noch 1,5 Jahre. Die Faulheit, habe ich gefragt, wann begann die denn? Da sagte sie, in der Zeit des ersten Studiums. Jetzt kann man sich schon langsam einen Reim drauf machen. Das sagte sie aber sehr rational. Da war kein Gefühl dabei. Der Zusammenhang war ihr verschlossen. Es war offenbar nicht klar, das Ausmaß der Belastung, das mit diesem Studium zusammenhing, was sie da ertragen hatte. Dann habe ich etwas gemacht. Ich habe versucht, ihr mal so das vor Augen zu stellen, was es bedeutet, 5 Jahre lang und dann noch 1 Jahr darin arbeiten, etwas zu tun, was man gar nicht mag, im Grunde nicht mag. Ich habe es ihr verdeutlicht und habe gesagt, wissen Sie, Sie haben 5 Jahre, nicht 5 Wochen, auch nicht 5 Monate, jeden Tag etwas gemacht, was Ihnen widersteht, widerstrebt, was Ihnen zum Hals heraushängt. Und habe es so ein bisschen umschrieben. Und unter einem solchen Anspruch, unter einem solchen Diktat leben zu müssen, das entfremdet einen von sich. Wer bin ich dann? Psychisch hat sie Faulheit empfunden, aber sehr diszipliniert und klug war sie, hat sie weitergemacht. Da hat der Körper sich dazu geschaltet, hat Krankheiten ihr gebracht, als Symptom dafür, dass sie da irgendwo eine Bremse ziehen muss, dass sie was ändern müsste. Und sie hat dauernd gelitten. Und ich fragte, könnte es nicht sein, dass dieses faule Verhalten ein Versuch war, dem Zwang zu entgehen, dass es ein Schutz war, eine Form des Sich-Wehrens aus dem Psychischen heraus. Und der Körper kam noch dazu. Ein Versuch, sich das eigene Leben zu erhalten, das, auf das zu schauen, was sie möchte, und nicht einfach etwas zu erfüllen, wo sie durch irgendwie hineingekommen ist. Sie war noch ganz in ihrer alten Vorstellungswelt, hat das irgendwie nicht annehmen können und meinte, naja, vielleicht, aber ich unterdrücke auch jetzt meine Energie. Energie, die seit dem neuen Studium, die ich in mir spüre, und ich benütze sie nicht. Doch dann haben wir da mussten wir etwas verweilen, etwas brüten. Und ich habe sie gefragt, ob sie erzählen kann aus dem ersten Studium, wie das so war, wie sie die Tage verbracht hat. Und dann sagte sie, das hat sie dann erzählt, und dann sagte sie, im jetzigen Studium ist ja so, die Faulheit, die jetzt immer wieder aufkommt, das ist ja nicht so, dass mich das schützt. Im Gegenteil, das kostet mir Leben. Denn weil ich faul bin, hat das Konsequenzen. Ich brauche viel mehr Zeit zum Lernen, ich bin länger im Studium, ich gehe die Tage über, ich gehe am Abend nicht aus, weil ich lernen möchte, weil ich lesen möchte, und dann sitze ich da und habe es mir vorgenommen und tue wieder den ganzen Abend nichts. Dann kommen Selbstzweifel und es nagt an mir. Und so. Dann frage ich sie, das ist jetzt. Und damals, beim ersten Studium, haben Sie jemals den Gedanken gehabt, das Studium zu lassen? Das wäre doch naheliegend, wenn ich eine Sucht bekomme, wenn ich krank werde, wenn ich so sehr mich immer wieder überwinden muss, was Sie beim ersten Studium ja auch noch wirklich zustande gebracht hat. Und jetzt beim zweiten Studium, das nach Ihrem Herzen, Ihr Herzenswunsch ja ist, da schafft sie es nicht mehr. Ob sie damals daran gedacht hat, das zu lassen? Da meinte sie, an diese Möglichkeit hätte sie nicht einmal gedacht. Eine Studentin. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja doch, Sie kennen meine Mutter nicht. Ihre Mutter sei unglaublich streng und strikt. Und die Mutter hätte das unmöglich zugelassen. Und sie sah keinen anderen Ausweg aus dieser Gefangenschaft, als zu lernen und durch das Studium durchzugehen. Und so war ein Scheinleben der einzige Ausweg. Und so zu tun, als ob sie studierte, und dann natürlich auch, sie hat das schon Dinge zu Wege gebracht. Und jetzt, im jetzigen Studium, da ist die Mutter auch wieder dahinter, nicht mehr so. Jetzt tut sie auch so, als ob sie studiert, geht nicht aus und tut heimlich doch das, was sie selber will. Nämlich nicht unter Zwang und Anstrengung zu kommen. Da meinte ich, dass das doch eine große Leistung sei von ihr als Person. Denn mit dieser Faulheit tut sie das, was sie wirklich will. Nämlich jetzt nicht studieren. Da gibt es Wichtigeres als studieren. Hinter dieser scheinbaren Faulheit rührt sich etwas. Da ist ihre Person, die ganz genau weiß, um was es geht. Ihr eigenes Leben regt sich darin. Ein Leben, das sich unter dem eisernen Griff der Mutter und ihrer eigenen Disziplin rührt, und das sich aber unter diesen Verhältnissen gar nicht anders zeigen konnte als passiven Widerstand, als Auslassen. Und so konnte sie sich ihr eigenes erhalten und über diese Eiszeiten in ihrem Dasein hinwegritten. Da war sie nun überrascht. Sie war ganz erstaunt, dass man Faulheit überhaupt als Leistung bezeichnen könne. Dass ich das als Leistung ansehen würde. Und sie sagte, das tut mir irgendwie gut. Ich verstehe es zwar nicht ganz, aber ich fühle mich gestärkt. Mein Selbstwert, ich bin nun nicht mehr so schlecht vor mir. Darüber muss ich noch nachdenken, meinte sie. Aber im Gefühl könne sie spüren, das könnte richtig sein. Und eines sei ihr auch in diesem Gespräch jetzt aufgegangen, nämlich das Ausmaß ihres Leidens in diesen 5 Jahren des ersten Studiums. Das habe sie noch nie so gesehen. Man kann sich an unglaubliches Leiden gewöhnen, an ein starkes Leiden. Es ist einfach normal, es ist nie anders gewesen. Das hätte ihr die Augen geöffnet. Aber jetzt sei diese Eiszeit ja vorbei. Aber warum bin ich denn immer noch faul? Da meinte ich, das könnten noch Reste sein von früher, von diesem ersten Studium. Dass das noch nicht ganz verarbeitet ist, dass das Vertrauen an in sich selbst noch nicht gewonnen ist. Dass sie noch keinen gesicherten Umgang mit sich hat, dass sie nicht wieder in so etwas hineinkommt. Dass sie aufgrund dieser Erfahrung allergisch reagiert. Immer dann, wenn Zwang und Anstrengung auftaucht. Allergisch ist eine Überreaktion. Das ist nicht entsprechend dem Reiz der vorhandenen Schwierigkeit, sondern ein kleiner Reiz und man hat eine starke Reaktion. Und es wurde deutlich, das hat sie nun zu sehen begonnen, dass sie ja wirklich selbst immer noch sich sehr disziplinierend verhält, dass sie eigentlich auch heute einen guten Grund für die Faulheit hat. Die Faulheit, haben wir nun gesehen, war eigentlich ein Schutz und ein Aufbegehren ihrer Person und ihrer Psyche gegen entfremdende Unterdrückung. Und es war für sie stimmiger, nichts zu tun, als der Pflicht zu folgen, als dem Auftrag zu folgen. Und so konnte sie sich, wenn sie faul war, war sie mehr sich selbst. Ihr Wesen konnte sie sich erhalten. Aber sie hat es bis dahin nicht erkannt. Sie hatte nicht erkannt, was sie intuitiv getan hat. Und so ist ihr der Wert dieses Widerstandes, der Wert dieser Faulheit verborgen geblieben und wurde sogar abgewertet von ihr. Und da kam sie natürlich in eine Spannung und dann auch durch diese Ausweglosigkeit hat die Spannung erhöht. Sie war in einer Pattsituation und das führte sie auch in diese Krankheiten. Wir sehen also hier die Faulheit wie ein Zaun um eine kleine Pflanze. Intuitiv hat sie gespürt, das ist nicht meines. Das bin nicht ich. Und jetzt hat sie durch diese Resistenz, durch diesen Widerstand, sich einen kleinen Ort erhalten, wo die Pflanze hätte wachsen können. Aber der Ort blieb zu schmal, die Pflanze konnte sich nicht wirklich entfalten. Aber sie hat sie am Leben erhalten. Bis heute. Also bis zu diesem Zeitpunkt. Als sie in die nächste Sitzung kam, berichtete sie. Wir sehen, dass ein Stress war, eine Überanspruchung war über Jahre hinweg. Eine Entfremdung und sie hat sich wie im Innersten ein kleines Kämmerchen erhalten, wo sie wirklich sie war. Und aus dieser Spannung heraus ist immer wieder Widerstand gekommen und immer wieder die Faulheit. Und jetzt im neuen Studium war es natürlich auch nicht sicher, dass sie nicht wieder in dasselbe disziplinierende Verhalten hineinrutscht, wie sie es beim ersten Studium machte. Obwohl die Mutter jetzt schon mehr im Hintergrund war. Bei der nächsten Sitzung sagte sie, dass sie nach dem Gespräch sehr bewegt war. Sie kam heim, hat nichts essen können, hat nicht wie sonst immer Musik hören können. Sie saß eine Stunde nur am Küchentisch und hat geweint. Sie merkte, wie sie in dieser Stunde, wie da Verknüpfungen entstanden sind. Sie hat auf einmal so viele Dinge verstanden. Und wie sehr sie sich erleichtert fühlte, weil sie nicht mehr mit sich kämpfen musste. Sie konnte sich nun sein lassen, auch in ihrer sogenannten Faulheit. Und sie sagte, ich habe erstmals bemerkt, ich habe mich 5 Jahre lang während des ersten Studiums regelrecht betäubt. Und dass es klar ist, dass sie sich jetzt auch vor sich selbst schützen muss. Sie selbst wurde gewissermaßen eine Verlängerung der eisernen Faust der Mutter, die nur das Beste von ihr wollte und sie zu einer tüchtigen und erfolgreichen Juristin und Anwältin erziehen oder bringen wollte. Und sie meinte, sie hätte irgendwie, das sei ein ganz intensives körperliches Gefühl gewesen, als ob sich im Gehirn was verändert hätte und ihr Selbstwert änderte sich. Nun denke ich nicht mehr, dass ich eine schreckliche Persönlichkeit bin, weil ich faul bin, sagte sie. Der Körper wurde an dem Abend ganz entspannt und sehr schwer. Es war jetzt klar, was die Mauer bedeutete. Sie sagte, ein Schutz, um mein Wesen zu retten. Denn schon als Schülerin hat sie durch die Motivation der Mutter gelernt, aber nicht aus eigener Motivation. Und so war es auch mit dem Studium. Als Schülerin schon. Das ging also weiter. Außer in Englisch. Das hat sie geliebt. Und sie merkte in diesem Abend, wie ihr Bedürfnis nach Männern mit dieser Situation zu tun hatte. Mit diesem Bedürfnis nach Beziehung und Leben. Nach eigenem. Und dann hat sie den Bericht geschlossen, wir hatten nur diese 2 Sitzungen, und meinte, ich möchte noch ein kleines Detail erzählen. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich bin jahrelang mit nassen Schuhen durch den Regen gegangen, weil ich zu faul war, meine Schuhe einzusprühen. Ich habe die Schuhe gesehen, sie sahen wirklich fürchterlich aus. Ich habe es immer aufgeschoben. Gestern, also an dem Abend, habe ich sie eingesprüht, nachdem ich da eine Stunde gesessen bin, bevor ich ins Bett gegangen bin. Und wissen Sie was? Es ging ganz problemlos. Wenn einmal der Zwang weg ist, der Druck, dass ich muss, wenn ich einmal innerlich befreit bin, dann ist keine Schwelle mehr ins Leben. Dann geht's, dann fließt es. Noch über das Aufschieben. Ein paar Worte. Aufschieben ist auch eine Form von Freiheit. Da kommt nur etwas dazu. Ist also wie Faulheit ist Aufschieben blockierte Motivation oder fehlende Motivation für das Gesollte, für die Pflicht, für den Anspruch. Aber hier kommt nun dazu, beim Aufschieben kommt immer mehr Druck auf. Man schiebt die Dinge vor sich her. Man sagt sich ja, wenn der Termin näher kommt, ich habe ja noch Zeit. Und wenn dann die Zeit nicht mehr ganz reicht, dann kommt noch was dazwischen. Und mit dem immer drängender Werden von eines Termines, unter diesem Druck, kann man dann, so ähnlich wie diese Studentin, durch den Impuls die Kraft kriegen, über die Schwelle drüber zu kommen. Viele Menschen brauchen das regelmäßig aufschieben, damit sie genügend Druck zusammenbekommen, der nun von außen kommt, weil ich immer näher an die Mauer komme, und mit diesem aufbäumenden Druck schaffe ich es dann, das Defizit an innerer Kraft zu überwinden. Man holt sich also Kraftzuwachs von außen durch Aufschieben. Das ist dann, wenn man einen Termin hat mit Aufschieben. Aber man kann natürlich auch aufschieben, weil wo kein Druck da ist, also man lässt zum Beispiel irgendwas liegen, man lässt die Kleider liegen oder ein paar Bücher liegen und schiebt das so vor sich her, oder man schreibt nicht oder beantwortet nicht irgendwelche Post und sagt, naja, es muss nicht heute sein, es muss nicht heute sein. Die meisten Gründe fürs Aufschieben sind entweder, weil etwas noch nicht reif ist. Also wenn ich zum Beispiel gar nicht weiß, wohin ich etwas verräumen soll, dann lasse ich es liegen und schiebe es vor mir her. Oder wir schieben auf, weil wir nicht wissen oder nicht wirklich klar sind, ist das jetzt wichtig oder ist es nicht wichtig? Welchen Wert hat das? Und durch das vor sich herschieben wird es deutlicher, ob es Wert hat oder ob der Druck abnimmt, und dann hat sich's von selbst erledigt. Beim Aufschieben wartet man ja auch darauf, dass sich die Dinge von selbst erledigen. Man wartet so ein bisschen auf ein Wunder. Oder man hat einfach die Kraft nicht und braucht den Druck. Das muss immer, bis es langsam so unangenehm ist, bis es zum Himmel stinkt, dann trägt man den Müll runter. Dieses Aufschiebende, das ist da fehlt es an Struktur. Das gibt es natürlich auch in Bereichen, wie zum Beispiel Unersättlichkeit beim Essen oder Trinken oder im Geschäft, im Umsatz, in der Karriere. Was kann man da tun? Das Aufschieben ist ein wirklich häufiges Phänomen. Jeder Mensch kennt das, und zu einem gewissen Grad ist es auch ganz natürlich, wenn ich noch klären muss oder wenn ich noch nicht weiß, wie ich es machen soll. Also da soll man jetzt nicht zu streng mit sich sein. Nur wenn ich bemerke, dass ich das zu viel tue, kommt schon die Frage an mich heran, schaust du eigentlich genau hin? Und so kann ich natürlich auch Abhilfe schaffen. Will ich das so vor mich herschieben? Wiederum kommt die Person dazu, kann ich innerlich Zustimmung geben? Wenn ich kann ja sagen, ja, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das löse, das muss noch ein bisschen warten, das schiebe ich noch vor mir her. Dann ist es okay, dann ist auch kein Problem. Aber habe ich genau hingeschaut, verstehe ich auch, warum ich aufschiebe? Was ist das Problem? Ist es, dass ich die Kraft nicht habe? Oder ist es eines dieser drei Dinge, die da vorher genannt waren, dass ich nicht weiß, ist es wirklich, lohnt sich das, ist es wertvoll genug? Und wenn ich weiß, woran es liegt, dann kann ich mich fragen, und was kann ich jetzt tun, heute, um dieses Problem zu lösen? Ich würde gerne noch jetzt auf Verweigerung zu sprechen kommen, weil das ein Phänomen ist, das in den Schulen zunimmt. Und es ist Verweigerung kein einfaches Thema. Alle Untersuchungen von Verweigerung zeigen, dass es sich in der Regel um ein Zusammenkommen mehrerer Probleme handelt, Multiproblemlagen. Und darum gibt es auch kaum typische Verläufe. Es gibt Häufungen. Und bei den Ursachen kann man beschreiben äußere Ursachen, dass zum Beispiel die Scheidung der Eltern und durch das Auseinanderkommen Verlust von Bezugspersonen oder Tod eines Elternteils oder auch schulische, von der Schule her, vom System her Probleme und innere Faktoren. Angst, dass man nicht gut genug ist, dass man versagt, dass man verletzt wird, dass man lächerlich gemacht wird, dass man abgewertet wird, dass man einen zu geringen Selbstwert hat. Und so gibt es viele Faktoren, sind innere Faktoren, sind praktisch immer beteiligt und oft genug auch äußere. Aber interessanterweise sind die einzelnen Ursachen, die, da meinen sehr viele, es läge an der Schule, an ihrem System. In den Untersuchungen zeigt sich, dass das nicht im Vordergrund steht. Sondern, dass die inneren Faktoren bedeutsamer sind, die nämlich von den Eltern her, dass es fehlt an elterlichen Begleiten der Kinder, Kontrolle, mitgehen, lernen, arbeiten mit den Kindern. Auch, dass häufig Eltern zu wenig konsequent sind. Wir werden das auch gleich bei dem folgenden Beispiel noch sehen. Oder dass sich Eltern hilflos fühlen und diese Hilflosigkeit die Kinder genau spüren. Und dann setzen sie Kindern keine Grenzen und das macht die Kinder verloren. Die Lehrer können schon auch zu einem Thema sein, insbesondere wenn die Lehrerbeziehung nicht gut ist, aber dieser Faktor wird oft überschätzt. Ich weiß allerdings nicht, ob diese Studien nicht auch von Schulen angeregt waren. Interessant ist, dass die äußeren Ursachen nicht an soziale Ebenen gebunden ist. Egal sozial schwache wie starke, das Phänomen ist überall ziemlich gleich verbreitet. Aber zentral ist, dass der Verlust der zentralen Bezugsperson, das ist der häufigste Grund, dass die Mutter, Vater, dass da in der Beziehung irgendwie dieser Elternteil oder beide Eltern irgendwie verloren gegangen sind. Der 16-jährige Hans schwänzt die Schule und er ist im letzten Schuljahr mehr als die halbe Zeit von der Schule ferngeblieben. Die Mutter wusste nichts davon, hat es nicht einmal geahnt und er verbrachte aber die meiste Zeit zu Hause. Hat sich selbst Entschuldigungen ausgestellt, gefälschten Unterschriften. Wenn er mit der Mutter gesprochen hat, die Mutter schildert das auch, das war immer alles in Ordnung, es stimmte alles. Er hat ihr geflissentlich alles verschwiegen, wo er wusste, das mag sie nicht hören, das ist ein Problem für sie. Er war ein mustergültiger Sohn. Er hat, wie sie dann draufgekommen ist, Tatsachen verdreht, so verdreht, dass sie gut zusammenpassten. Er log das Blaue vom Himmel, er war recht intelligent. Das ist ja auch eine Leistung hinterm Lügen. Und die Mutter hat nichts bemerkt bis zum Schuljahrende, als er nicht aufsteigen konnte in die nächste Klasse, weil er trotz gefälschter Entschuldigungen mehr als 50% der Schulzeit nicht anwesend war. Dann ist alles aufgeflogen. Man hätte es nicht von außen betrachtet, gab es überhaupt keinen Grund, warum tut das dieser Junge das? Es waren solide Verhältnisse. Die Mutter war selbst Lehrerin, allerdings geschieden. Das Lachen hier im Raum verrät vielleicht auch einiges, dass natürlich eigenes Handwerk durchaus leiden kann. Die Mutter hat viel für ihn getan. Sie hielt sich selbst für eine gute, moderne Mutter. Die hat den Sohn immer gefördert und hat viel Aktivitäten mit ihm gemacht, viel unternommen. Hat ihn immer ermutigt, immer wieder, du schaffst das, du kannst das. Das waren, wie sie selbst sagt, stereotype Sätze in meiner Erziehung. Wenn der Hans ein Problem mit einem Lehrer hatte, hat sie ihm ihr Vertrauen gezeigt und ihm gesagt, aber geh, das kannst du doch. Es war ein zweiter Sohn, der jünger war, der war kränklich, der hatte medizinische Probleme, hatte schon in der frühen Kindheit mehrere Operationen und nachdem in der Familie auch Krankheiten waren und sogar eine Tante schizophren war und die Großmutter wiederholt suizidal war, hat sich die Mutter sehr diesem jüngeren Sohn gewidmet, dass er nicht unter den Belastungen, auch so ein bisschen aus Angst, in so etwas hineinkommen könnte. Aber bei Hans war immer alles schön und in Ordnung. Es lief immer alles glatt. Und das hat die Mutter als Riesenentlastung empfunden, neben dem anderen Sohn. Hans war 10, als er sich scheiden ließ von ihrem Mann. Der Hans hat den Vater mögen, aber es hat ihm auch was gefehlt. Dieser Vater war ein schwacher Mann, der hat nie Stellung bezogen zu seinem Sohn, hat sich nie erklärt, hat nie wirklich Gespräch geführt mit dem Sohn. Und die Mutter hat gemeint, mit der Scheidung würde das auch mehr Ruhe den Kindern bringen, mehr Stabilität und Kontinuität. Hans hat wirklich viel von der Mutter gelernt. Er hat ihre Ermutigungen aufgenommen und er wurde ein aktiver Junge. Es war immer etwas los bei ihm. Er war im Handballverein, spielte Gitarre, spielte Tennis, spielte Fußball, hatte viele Freunde, mit denen er viel weg war, fortging und ein lustiges und fröhliches und gutes Leben führte. Die Mutter hat viele Aktivitäten mit ihm unternommen. Hans hat das gelernt. Nun, unter dem Schrecken des Nicht-Aufsteigen-Könnens in die nächste Schulstufe hat die Mutter selbst reflektiert, eine kluge, verantwortungsvolle, seriöse Frau, begonnen, über das nachzudenken und wurde sehr selbstkritisch und hat sich gefragt, was liegt da an mir? Was hat sie? Sie hatte ja schon gute Absichten. Sie hat auch gemeint, sie tut das Beste, sie fördert den Jungen. Aber was habe ich denn tatsächlich getan? Und was habe ich? Ich muss ihm ja auch was vorenthalten haben. Und das war ihr selbst nicht bewusst bis dahin. Und sie hat gesagt, ich merke, ich habe sehr viel mit ihm unternommen. Und ich habe ihn auch gefordert. Aber wenn ich mich frage, wie nahe war mir Hans, merke ich jetzt, so, im Betrieb war es schon viel los, aber so Herzensnähe, da habe ich vielleicht schon zu wenig gehabt. Ich habe zum Beispiel von ihm viel gefordert für die Schule, dass er lernt. Aber ich habe nur gefordert. Ich war nicht so nahe mit ihm, dass ich mich mit ihm hingesetzt hätte und gemeinsam gelernt hätte. Das habe ich nie gemacht. Ich wollte ihn aus meiner Vorstellung heraus, aus ihrer Vorstellung heraus, wollte sie ihn zur Autonomie erziehen, zur Selbstständigkeit. Sie sagte ihm beispielsweise, besser, du hast eine 4 allein geschafft, als eine 2 mit mir. Das war eine leistungsorientierte, stille, aber doch Überforderung. Für den kleineren Bruder hatte sie viel Zeit. Eine Überforderung, gegen die konnte sich Hans gar nicht wehren, weil das war ja gut auch für sein Selbstwert. Ach, die Mutter traut mir das zu und die Mutter sagt mir, wenn ich eine 4 habe, ist es nicht so schlimm, wenn ich es selber gemacht habe und so. Sie hat ihn ermutigt, aber ihre Ermutigungen bedeuteten, wurde ihr nun klarer, dass sie sich nicht in ihn eingefühlt hat. Sie hat ihn nicht ernst genommen. Wenn er ein Problem hatte mit dem Lehrer, hat sie es gleich abgetan. Das schaffst du schon. Das ist doch kein Problem für dich. Aber der war ja in einer Not. Darauf ist sie nicht gegangen. Da kamen natürlich ihre eigenen hysterischen Persönlichkeitszüge dazu und hat sie auch in dieses Übergehen, Drübergehen auch verleitet. Sie sagte dann, ich habe Hans im Grunde von mir ferngehalten. Ich habe ihn nie richtig an die Brust genommen. Das ist doch ein schönes Bild. Ich habe ihn menschlich nie gestillt. Und so hat sie selbst den Zugang zu ihm verloren. Hat nicht einmal mehr gespürt, ob er sich was antun könnte oder nicht. Ich hatte ihn so sehr verloren, dass ich nicht mehr einschätzen konnte, wie es um ihn stand. Einmal war sie verwundert, da hat sie ihm nicht erlaubt, abends wegzugehen, weil er am nächsten Morgen eine Schularbeit hatte. Und der Hans war richtig dankbar dafür. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe ihm doch die Freiheit beschnitten. Und erst heute kann sie sehen, dass mit der vielen Freiheit und dem Vertrauen und den Ermutigungen, die sie ihm gab, etwas ungestillt blieb und übersehen wurde. Sie hat ihm zu wenig Halt gegeben. Und das fällt ihr jetzt wie Schuppen von den Augen, als sie erfuhr, dass Hans zwar nie in die Schule gegangen ist, sondern er ist immer ausgegangen mit dem Jausebrot, hat eine Runde gedreht und kam heimlich wieder nach Hause und hat die ganze Zeit zu Hause verbracht. Und gelernt. Der suchte Halt, der suchte das Zuhause, der suchte Schutz und Geborgenheit und Nähe und Beziehung. Der ist nicht ins Café gegangen oder irgendwo hin auf den Sportplatz, obwohl er so ein Sportler war. Nein, der ist nach Hause gekommen. Das hat sie ja zunächst auch gar nicht verstanden, aber so wurde es deutlich. Sie hat ihn nie an die Brust genommen und der Hans hat irgendwie die größte Nähe gesucht, die er sich halt auch erlauben kann mit seinen 16 Jahren. Sie war immer im Machen, aber nicht im Begegnen. Und das hat Hans gut von ihr gelernt. Auch er war jetzt nun ein Macher geworden, war in der Aktivität. Er hat ja so viel unternommen. Aber er lebte nicht im Wesentlichen, nicht in der Begegnung, nicht in dieser Innerlichkeit einer Beziehung zu sich. Der Mutter fehlte diese innere Beziehung zum Sohn. Und dem Kind hatte nicht übernehmen können oder nicht finden können die innere Beziehung zu dem, was für ihn wesentlich wäre, was für sein Leben wesentlich wäre, für zu seiner Lebensgestaltung. Natürlich war die Situation der Mutter nicht leicht. Sie hat es schwer gehabt, die Scheidung, die zwei Kinder, die Arbeit. Und der Hans hat ihr das Leben leicht gemacht. Beim Hans war es einfach, das war bekömmlich. Bei Hans habe ich jetzt laufen lassen, einfach weil es angenehmer war, sagt sie. Ich habe so einen leichtlebigen Zug in mir, habe schon bei meinem Mann nicht richtig hingeschaut, sonst hätte ich ja sehen müssen, dass es nicht geht. Und ich habe mir es leicht gemacht. Die Schule war für Hans auch kein guter Ort. Dort wurde er schlecht behandelt. Er wurde nicht mit Namen genannt, sondern mit Spitznamen gerufen. Er wurde zu einer Klassenfahrt nicht mitgenommen, weil er irgendwie zu spät dran war. Ein Lehrer hat ihm gesagt, dass es ihm völlig gleichgültig sei, ob er in der Klasse sei oder nicht. Die Schule hat ihn allein gelassen, sie hat nichts nach Hause gemeldet. Natürlich hatten sie einerseits Entschuldigung, aber viel zu wenig Entschuldigungen. Die Mutter wusste nichts von der Schule. Sie war natürlich auch nicht in der Schule, weil es war ja alles in Ordnung. Und in der Schule war alles anonym und beziehungslos. Das Resümee dieser Schulverweigerung. Der Sohn wurde zum Spiegelbild der Mutter. Er übernahm von ihr das Leben in der Äußerlichkeit und in der Aktivität. Er wollte sie nicht enttäuschen und kam so in die Überforderung. Aber er konnte ein solches Leben innerlich gar nicht halten, weil er noch zu wenig herangereift war. Die viele Freiheit überforderte ihn. Weil diese Freiheit im Grunde Beziehungsarmut war. Beziehungsarme Freiheit ist überfordernd. Er hat von der Mutter gelernt, es sich leicht zu machen. Wie die Mutter es sich auch machte. Die Mutter war von anderen Seiten natürlich überfordert. Und so hat sich der Sohn auch leicht gemacht und blieb von der unangenehmen, unpersönlichen Schule fern. Spiegelbild der Mutter. Und er tat das für ihn Wesentliche. Er hielt sich zu Hause auf. Er versuchte, möglichst viel zu Hause zu haben. Und er spürte intuitiv, was für ihn wichtig war. Halt haben, Geborgenheit. Wenn er schon keine Regeln und Anleitungen bekam, aber wenigstens so in diesem Rahmen sich ein wenig von dem zu holen, von Halt und Geborgenheit. Und es war eigenartig. Die Mutter hat sich daraufhin wirklich Zeit genommen für ihn, hat beruflich zurückgesteckt, hat sich jetzt, wo er schon 16 war, ihm ernsthaft zu verstehen gegeben, dass er ihr ein Anliegen ist und dass er sie jetzt Zeit hat, für ihn da ist. Und es hat sich das Bild sehr schnell gewandelt. Und es war kein Problem mehr, das Thema Schule gehen. Was ich vermitteln möchte, ist, dass hinter diesen Phänomenen wie Faulheit und Herschieben, und da steckt überall was drin. Dass wir nicht schnell aburteilen, sondern dass das Phänomene sind, die uns auffordern, dem nachzugehen, warum verhält es sich so? Das war natürlich eine fantastische Mutter, die war so kooperativ und so interessiert und reflektiert. Das war fein und leicht, mit ihr zu arbeiten. Sie hat das meiste selbst getan. Also Schulverweigerung. Wenn ein Kind schulverweigert, bitte begegnen wir ihm mit der Haltung, offenbar tust du was Wichtigeres als Schule. Für dein Leben Wichtigeres als Schule. Und der Schulverweigerer braucht Beziehung und auch Abgrenzung, Begegnung. Man muss auch schauen, in welchen Peergroups er sich aufhält. Weil da kommen auch Einflüsse herein, die unter Umständen schwierig sind. Unabhängigkeit, Eigenverantwortung zugestehen, aber aus der Beziehung heraus. Das soll nicht heißen, allein lassen. Und sich wirklich persönlich zeigen, auch mit dem, wie es einem als Elternteil geht. Diese Offenheit, die ist so wichtig. Annehmende Offenheit. Du darfst so sein. Ich nehme dich so, wie du bist. Aber sag mir, glaubst du, tust du dir was Gutes damit? Und lass das Kind auch mal experimentieren lassen, wenn es meint, das sei etwas Gutes für ihn oder sie. Wir können Erfahrung nicht vererben. Erfahrung muss jeder Mensch selbst machen. Darum sind wir auf der Welt. Und das wollen junge Menschen auch. In der Behandlung, da wollen wir natürlich die Vertrauen, das stimuliert diese Eigenständigkeit. Und eine liebevolle Beziehung, trotz der Widrigkeiten. Junge Menschen müssen sich ausprobieren. Zum Abschluss nun nochmal eine Zusammenfassung der Faulheit. Faulheit als die Kunst, also Gunther Philipp hat das mal so bezeichnet, aber das fasst es ganz gut zusammen. Die Kunst, so lange nichts zu tun, bis die Gefahr vorüber ist, dass man etwas tun müsste. Und bei alledem, bei Faulheit vor sich herschieben und Verweigerung, es braucht Begegnung, es braucht das Gegenübertreten, es braucht das sich berühren, es braucht den anderen und es braucht mich bei mir selber auch, braucht es dieses innere Gespräch und dieses mich lassen. Faulheit, die Schule zur Gelassenheit. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank. bin heute Abend ein Fan der Faulheit geworden und versuche mir jetzt Ihre Worte zu Herzen zu nehmen. Sie haben gesagt, der Mensch ist also von Natur aus motiviert, und ich bin jetzt motiviert, nur mal einen Satz zu sagen, und ich hoffe, dass es Ihnen ähnlich ergangen ist wie mir. Es war eine Wohltat, Ihnen zuzuhören. Vielen Dank für Ihre eindrucksvollen Worte. Dankeschön. Wie angekündigt, haben Sie jetzt die Gelegenheit, direkt Herrn Dr. Lenge zu fragen, und ich bitte so um Handzeichen. Bitte schön.
Mir kommt vor, dass häufig oder öfter Menschen unter Anführungszeichen es vielleicht als Ausrede verwenden, wie es ihnen in der Kindheit ergangen ist, um mit dem Jetzt nicht klarzukommen.
Gibt
es da?
Man kann sich auf alles ausreden. Ausrede ist immer Ausrede, und die Kindheit dient oftmals als Ausrede. Und wenn sich jemand auf die Kindheit ausredet, dann würde ich sagen, ja, wenn du meinst, das ist der Grund, dann geh dem nach, stell dich da, klär's, bearbeite das. Dann brauchst du dich nicht mehr weiter ausreden. Dann sprich dich mal aus, dann brauchst du keine Ausrede mehr.
Ist das dann auch in gewisser Weise Faulheit, aber soll man das dann auch in die positive Schiene?
Da können viele Dinge eine Rolle spielen, Angst zum Beispiel oder Hilflosigkeit, Unfähigkeit zu wissen, wie man da rangehen kann. Man kann nicht alles alleine machen. Für manche Dinge braucht man einen Masseur, weil man sich selber den Rücken nicht so gescheit massieren kann. So braucht man auch für die Seele manchmal einen Masseur, der einem das ein bisschen herauskitzelt.
Okay, also den Schweinehund überwinden und sich einen Begleiter suchen.
Ich würde es deutlicher sagen, sich überwinden.
Das
ist schon älter.
Das ist eigentlich gerade vor, wo man eigentlich mal bekämpft.
Ja.
Und da liegt ja auch oft sehr oft auch dahinter, also wenig Mut oder Müdigkeit oder auch bei Bequemlichkeit. Ja. Es ist nicht unbedingt Faulheit noch da.
Ja, es ist eine mildere Form. Bequemlichkeit ist, naja, ich bin zu bequem, jetzt aufzustehen und sagen wir, etwas zu tun, fällt mir gar nichts Gescheites mehr ein, was man tun könnte. Also aufzustehen und beispielsweise auf einen Spaziergang zu gehen. Es ist einfach so bequem zu Hause. Das ist ein sozial akzeptierterer Begriff, aber der überlappt sich weitgehend mit Faulheit. Nur Bequemlichkeit hat eine Note nicht drin, nämlich die Note der Selbstbestrafung. Bei Faulheit, da entwertet man sich. Bei der Bequemlichkeit, da betont man ja noch den genüsslichen Charakter, der dabei ist. Aber es schillert. Ich habe gerade ein Gespräch gehabt mit einem sehr erfolgreichen, in der Wirtschaft stehenden Mann, der jetzt in der Pension ist und sich eine Homepage einrichten möchte, weil er freiberuflich noch was weitermachen möchte. Und das seit Monaten nicht schafft. Und er sagt, mich las der After, ich war immer effizient. Und jetzt, klar bin ich in der Pension, ich muss jetzt nicht mehr. Aber jetzt schaffe ich nicht einmal etwas, was ich eigentlich will. Dann stellte sich heraus, das war doch wirklich Bequemlichkeit. Warum war das ein Problem für ihn? Und da war, sein Vater galt als bequem. Die Mutter hat darunter gelitten. Bequemlichkeit, das war wie Faulheit. Und er wollte nur ja nie bequem sein. Und jetzt hat ihn genau dieses Gefühl, bin ich vielleicht bequem, hat ihn so gelähmt. Und hier war wirklich ein Vaterthema noch offen. Nämlich, dass er vielleicht doch mehr vom Vater in sich trägt, als er gedacht hat. Also Bequemlichkeit, obwohl es ein sozial akzeptabler Begriff ist und die Selbstbestrafung nicht hat und die Entwertung in der Regel nicht, kann es dann trotzdem so empfunden werden. Aber danke für den Hinweis auf Bequemlichkeit. Bei Bequemlichkeit, es sich bequem machen, heißt ja sich angenehm machen.
Oft ist auch, dass man es nicht drüber traut. Und
ja.
Das war in dem Sinn, nicht dass man...
Ja, das ist dann vielleicht schon mehr die Angst. Wenn ich mich nicht traue, dann wird's ängstlich. Und das ist nicht zu verwechseln. Bequemlichkeit oder Faulheit und Angst sind verschiedene Dinge, aber in einer Faulheit kann zum Beispiel Angst darunter liegen. Das ist deswegen nicht mehr. Danke.
Vielleicht ist es mit einem bestimmten Alter dann auch mal so, dass man einfach nicht mehr wollen sollen will. Sich nicht mehr drängen lassen und die Verweigerung einfach stärker wird.
Ja, jetzt hätte ich eine Frage an Sie. Wissen Sie, ab welchem Alter das so ist?
Ich würde sagen, ungefähr ab 60.
Das klingt erfahren. Ja. Das ist ein, würde ich auch sagen, ein Gewinn des Älterwerdens, dass wir mehr und mehr aus dem Druck kommen, aus der Verpflichtung, aus dem noch was zu müssen. Man kann und lernt und soll das auch im Älterwerden lernen, lassen zu können und gelassener zu werden. Und dann muss ich nicht mehr Hals haben, muss ich nicht mehr Hals tun. Und das macht das Leben ein Stück leichter. Also im Alter wird das Leben leichter.
Allerdings auch kürzer.
Ja, auch kürzer.
Danke. Erst einmal vielen Dank für Ihren Vortrag, war ganz ausgezeichnet und sehr, sehr viel Information für mich drin. Ich habe irgendwo in einem Flyer als Überschrift gelesen, ist Faulheit Krankheit? Ist Faulheit Krankheit, zum Beispiel Depression? Oder sind das zwei verschiedene Begriffe?
Ja, das auch, da weist sie auch noch auf ein häufiges, sagen wir, Missverständnis hin. Der depressive Mensch, der in einer Depressivität bedeutet, Minderung von Motivation. Auch wieder Motivation gemessen an dem, was man so tun soll, von außen erwartet, was man so von sich aus erwartet. Aber auch der Depressive ist motiviert. Der Depressive mag gern im Bett bleiben, nichts tun. Und wenn er dem folgen kann, tut er das Beste, was er für sich tun kann, nämlich sich Zeit geben, sich zu lassen, sich aus den Anforderungen herauszunehmen und mit sich zu sein. Depression haben heißt, etwas verkürzt gesagt, aber im Wesentlichen, Zeit für sich. Die Depression will, dass ich Zeit für mich bin und nicht immer jetzt an das denke, was ich zu tun habe. Und dieses Untätige sein, das wird dann oft von außen als Faulheit bezeichnet und der Depressive, der ja zur Selbstbeschuldigung auch neigt, bezeichnet sich selbst gerne auch als faul und schwach und fühlt sich dabei aber auch immer schuldig. Also gerade bei der schweren Depression ist es das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann, wenn man ihm sagt, reiß die Zeit.
dazu führen, dass solche Menschen Suizidal werden. So schlimm ist das für einen Menschen, der sich schon schwach fühlt, schuldig fühlt, schlecht fühlt, mehr als faul fühlt, nämlich hundselend fühlt, auch spürt, er hat gar nicht die Kraft, ich spreche von der schweren Depression, nicht von der leichten oder depressiven, leichten Verstimmung, sondern die in der Früh nicht aus dem Bett kommen und am Abend nicht ins Bett kommen und so. Der spürt das alles, dass es nicht geht, und wenn man dem dann noch die Faulheit macht, das reißt nichts an. Und der spürt, aber es geht, da ist kein Platz mehr auf der Welt. Dann danke noch für diese Brücke, die Sie da geschlagen haben.
Ja, ich möchte noch vielleicht anschließen an das Thema der Depression, irgendwie passt vielleicht oder auch nicht. Also Burnout ist ja, sage ich mal, relativ häufig auch im Gesundheits- und Sozialberufen ein Thema. Und ich hätte das jetzt so verstanden, dass Burnout sozusagen auch ein Zeichen wäre oder ein Schutzmechanismus vielleicht, um zu sehen, wo man steht oder ob man das, wo man sich da befindet, auch wirklich selber will. Habe ich Sie da
sehr gut
richtig verstanden?
Ja, genau. Burnout bedeutet Erschöpfung. Man ist anfangs mit Begeisterung dabei. Es ist interessant, wie oft in Wirtschaftsseminaren Begeisterung gefordert wird. Das ist eine totale Übertreibung. Das ist wirklich emotionale Ausbeutung. Man kann ja schon mal was für was begeistert sein. Aber wenn mein Mitarbeitergespräch gesagt ist, ich sehe zu wenig Begeisterung, ich darf doch einfach normal bei der Sache sein. Ich bin begeistert für meinen Beruf, wenn man so will, aber im Alltag begeistert. Verstehen Sie, ich bin begeisterter Familienvater, aber im Alltag. Also, gut, also man ist anfangs begeistert dabei. Dann überschreitet man die Grenzen, macht zu viel, kauft immer mehr Wertbezüge, man hat weniger Zeit für die Freunde, man hat weniger Zeit für die Erholung und so. Das Leben wird immer ärmer und dann kommt Erschöpfung, emotionale Erschöpfung, man wird griesgrämig, man wird krank, man wird zynisch, man wertet Menschen ab, man wird auf einmal anders und neben der emotionalen Erschöpfung kommen körperliche Symptome dazu, schlaft jetzt nicht mehr so gut, Appetit und so, der kann mehr oder weniger werden und die Leistungsfähigkeit büßt sich ein und dann kommt es zum Zusammenbruch. In der Mitte des Ganzen steht ein zunehmendes Gefühl von Widerwillen gegen die Arbeit. Allein schon der Gedanke an die Arbeit macht einmal ein ungutes Gefühl und schließlich einen Ekel. Und es braucht immer mehr Überwindung hinzugehen. Aber man ist ja gut erzogen und zur Disziplin erzogen und man macht das. Oder man aus äußeren Zwängen oder aus inneren Vorstellungen und Erwartungen schleppt man sich weiter. Und wenn der faul sein könnte, täte sich vielleicht was retten. Manche kommen in eine Faulheit hinein und werden auf einmal demotiviert. Das ist dann wirklich ein wie ein Selbstheilungsversuch. Nach dem Muster, wie es etwa geschildert hat. Aber wer da nicht in die Faulheit kommt, der rast auf das Burnout zu. Und das endet mit dem Zusammenbruch der völligen Erschöpfung, der physischen und psychischen Krankheit, der Depressivität und schließlich der Suizidalität. Sie sind in Gefahr, sich dort umzubringen, weil sie nicht mehr aushalten. Und oft keinen Ausweg sehen, weil wenn sie nicht in der Position sind und nicht weitermachen, wie soll es weitergehen? Und da gibt es natürlich auch soziale Situationen, wo ein solches Burnout ja fast unvermeidlich ist. Alleinerziehende Mutter mit zwei, drei kleinen Kindern zu Hause, die kann nicht einfach weggehen, wenn da nicht Unterstützung in der Umgebung da ist. Da muss dann wie die Gesellschaft eingreifen. Also das sind schon, es ist ja nicht alles nur aus Ehrgeiz und Karriere und Geld oder so, sondern gibt es Burnout dann auch hier aus den schwierigen Lebensverhältnissen heraus. Ja. Also der Zusammenhang, wer faul werden kann, der hat wie einen Schutz davor. Wer da zu taff ist mit sich selbst, der braucht härtere Bandagen im Burnout.
Weitere Fragen? Gut. Ja, vielen Dank für die interessanten Fragen. Ich hoffe,